Als wir als Gemeinde mit der restlichen Welt in die Corona-Krise gestürzt sind, haben wir schnell handeln müssen, haben wir schnell überlegen müssen, wie machen wir die Dinge, die wir sonst immer so selbstverständlich gemacht haben, die jetzt viel schwieriger sind. Wir haben zum Beispiel an dem ersten Sonntag, an dem es eine Einschränkung der Besucherzahl gegeben hat, einen Livestream das erste Mal versucht, eigentlich bisher auch das einzige Mal. Und wir haben dann einen Computer mitten in dem Raum gestellt mit einem kleinen Webcam und versucht, das in Livestream zu übertragen, mussten aber dann feststellen, dass diese Plattform, den wir benutzt haben an dem Tag, nicht dafür wirklich geeignet war. Und dann, unabhängig von der ganzen Technik, haben sich die Regeln immer wieder verändert in der nächsten Zeit danach. Man musste immer nachprüfen, was geht nicht, was kann man machen. Und ich meine, das ist bis heute noch der Fall. In unserer Gemeinde haben sich viele Leute eingebracht, auf dass die Gottesdienste dann doch noch gestaltet werden konnten, auch wenn wir nicht mal zusammengekommen sind, um sie zusammen aufzunehmen. Man muss sagen, gerade manche von unseren Musikern sind da in zum Höchstform ausgelaufen. Aber immer wieder, wenn man solche Dinge machen will, stellt man fest, es gibt gewisse Dinge, die man dafür braucht, gewisse Elemente, die es einfacher machen, die Dinge so zu machen, wie man sie gerne machen möchte. Und wir stellen im Leben immer wieder fest, dass es die verschiedensten Punkte gibt, wo die richtige Ausstattung einen großen Unterschied macht darin, wie wir das machen. Es gibt, also ich glaube, es gibt keinen Fotograf, der sich nicht irgendein anderes Objektiv noch wünscht, auf das er noch dies oder jene Foto noch besser machen kann. Oder vielleicht gleich eine ganze Kamera, mit dem er besser aufnehmen kann. Skifahrer, die wollen bessere Skier haben oder vielleicht ein Snowboard oder sie wollen vielleicht Stiefel haben, die das alles viel einfacher machen. Ein Maler wünscht sich neue Farben, mit denen er malen kann, oder auch andere Pinseln, mit denen er andere Techniken anwenden kann. Und Gärtner? Ich glaube, Gärtner könnten 3 Garagen auffüllen mit der ganzen Ausrüstung, die sie als hilfreich empfinden würden, wenn sie nur die richtige Ausstattung haben könnten für das, was sie machen wollen. Ja, richtig ausgestattet zu sein ist von großem Vorteil in ziemlich jedem Bereich. Nun, heute ist der Pfingstsonntag und wir feiern den Geburtstag der christlichen Kirche. Nach seiner Auferstehung ist Jesus seinen Jüngern vielfach erschienen, über einen Zeitraum von 40 Tagen. Und nach 40 Tagen wurde er wieder in den Himmel aufgenommen. Wir haben ja vor 10 Tagen das Fest Himmelfahrt gefeiert. Aber in diesen 40 Tagen hat Jesus viel mit seinen Jüngern geredet, er hat mit ihnen gegessen. Aber dann, als er in den Himmel aufgenommen wurde, hat er ihnen den Befehl gegeben, dass sie in Jerusalem warten sollen, bis der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Und gerade, also direkt zu dem jüdischen Pfingstfest, ist genau das geschehen. In wunderbarer, beeindruckender Art und Weise. Und diesen Feiertag will ich als Anlass dann nehmen, mit dieser neuen Predigtreihe über die Waffenrüstung Gottes zu beginnen. Im Epheserbrief Kapitel 6, die Verse 14 bis 17, finden wir, dass Paulus die verschiedensten Elemente einer Waffenrüstung, also was damals üblich war, was ein Soldat hatte, benutzt hat, als Vergleiche für verschiedene Aspekte unseres Glaubens. Den Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit und so weiter. Nun, an dieser Stelle schiebe ich rein, ich könnte es mir denken, dass es einige eher pazifistisch eingestellte Menschen gibt, die bei dieser ganzen Kriegsrhetorik ein bisschen erschrocken sind. Wir müssen aber verstehen, Paulus redet also durchaus von einem echten Kampf, aber unsere Kampfmittel sind ganz andere. Und es ist entscheidend, dass die Art, wie wir kämpfen, ganz anders ist. Nun, ich habe schon gesagt, dass wir die direkten Vergleiche zu einer Waffenrüstung in den Versen 14 bis 17 finden. Heute wollen wir aber die Verse ringsherum, also ein paar Verse davor und auch ein Vers nach diesen Vergleichen anschauen, weil sie auch sehr wichtig sind für unser Verständnis von dem gesamten Text. Und ich lese jetzt erstmal aus Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis 13. Schließlich werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächten und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles verbringen und standhalten könnt. Ich habe schon öfters in Predigen darauf hingewiesen, dass es ein gewisses Risiko ist, wenn man in einer Predigt nur ein paar Verse betrachtet, weil wir dann das große Bild, was ringsherum steht, häufig übersehen. Nun, hier ist das überhaupt nicht anders. In unserem Text lesen wir von einem geistlichen Kampf und von geistlichen Mächten wird gesprochen. Zum Beispiel heißt es im Text, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Wir sind schnell versucht zu denken, ja, es gibt den geistlichen Bereich und dann gibt es den weltlichen Bereich, sozusagen das Geistliche und das Reale, würden wir fast sagen. Sonntags gehen wir in die Kirche, wir lassen uns von dem Pastor erklären, wie wir die geistliche Realität sehen sollen und verstehen sollen. Nach dem Gottesdienst gehen wir nach Hause und wenn wir gut sind, denken wir vielleicht noch ein bisschen darüber nach, wie das ist mit der geistlichen Wirklichkeit. Und wenn wir richtig gut sind, kommen wir vielleicht sogar in der Woche dazu, noch ein bisschen was über den geistlichen Bereich nachzudenken. Aber wir wissen, in unserem Alltag haben wir so viel zu tun, dass wir uns nicht immer einfach um diese geistlichen Dinge kümmern können. Dafür haben wir den Pastor, ne? Und wir sehen einen Unterschied zwischen dem geistlichen Bereich, was wir sonntags besprechen, und dem wirklichen Bereich, was wir Montag bis Samstag erleben. Aber wenn wir diesen Abschnitt bedenken, also der Text vor dem Text, den ich gerade gelesen habe, über einen längeren Abschnitt hinweg, redet Paulus über verschiedenste Themen, die durchaus sehr alltäglich sind. Er redet über die Beziehung zwischen Männern und Frauen, zwischen Eltern und Kindern. Und ich erlaube es mir an dieser Stelle, es etwas modern zu übertragen, aber er redet über das Verhältnis zwischen Chef und dem Angestellten. Also wirklich, echter wird's nicht. Wenn Paulus jetzt anfängt, über geistlichen Themen zu reden, ist das für ihn kein Umschwenken auf ein anderes Thema. Er setzt seine Thematik fort, aber dabei hebt er unsere Augen auf eine andere Ebene. Wie oft hast du deinen Ehepartner oder dein pubertierendes Kind oder dein Chef als dein Feind angesehen? Und mit unserem Text für heute will er klar machen, dass diese Menschen nicht unsere Feinde sind. Es sind dunkle Mächte, die seit dem Garten Eden dabei sind, zu versuchen, alles, was gut ist, zu zerstören. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Freilich, wenn wir anfangen, von finsteren Mächten, von bösen Geistern zu reden, denken manche, dass wir von Märchen reden, die erfunden wurden, um Leuten Angst zu machen. Aber ehrlich, ich wünschte mir, sie wären erfunden. Aber guck dich um in dieser Welt. Missbrauch, Hass, Mord, Rassismus, Ausbeutung und so weiter kann die Liste fortgesetzt werden. Wie könnten wir denken, dass es keine dunklen Mächte gibt? Und wir reden nicht von einem kleinen roten Männchen mit Hörnern und einem Schwanz. Der Satan ist unwahrscheinlich gewieft darin, sich als etwas Schönes und Attraktives zu tarnen. Und häufig sind wir der Versuchung verfallen, bevor wir die Zerstörungskraft überhaupt erahnt haben. Aber weder Paulus noch mir geht es darum, jemanden Angst zu machen. Es geht darum, aufzurufen, zu erkennen, dass wir in einem echten Kampf stehen und zu erkennen, wer der Feind wirklich ist. Denn nichts gefällt dem Satan mehr, als dass wir gegen die kämpfen, die nicht wirklich unsere Feinde sind, und ihn einfach gewähren lassen. Wir kennen den Spruch von dem lachenden Dritten: Wo zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Warum ist das so? Weil diese zwei, sie werden ihre ganze Kraft aneinander benutzen und der Dritte wird dann kommen können, wo beide entkräftet sind und das machen können, was er will. Es geht auch darum zu erkennen, dass unser Gott uns alles bietet, was wir brauchen, um uns vor den Angriffen des Teufels zu schützen. Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt. Es ist noch etwas in diesen Versen, was ich besonders interessant finde. Nun, wenn ich eine Predigt vorbereite, versuche ich nicht zu technisch zu werden. Aber es ist etwas von der Grammatik in diesem Text, was sich lohnt, ein bisschen näher anzuschauen. In der Grammatik gibt es die passive Stimme. Passiv ist natürlich, wenn man nicht aktiv ist. Mein Lieblingsbeispiel davon ist immer das, was ich auch im Taufseminar bringe. Man lässt sich taufen. Man ist passiv. Man tauft sich selber nicht. Und in unserem Text finden wir das Passiv an zwei überraschenden Stellen. Stellen, wo man eigentlich eher etwas Aktives erwartet. In Vers 10 heißt es: Schließlich werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Was hier als werdet stark übersetzt ist, ist eigentlich ein Passiv. Man könnte vielleicht etwas präziser sagen: Lass dich stärken. Ich muss nicht selber für die Stärke sorgen. Gott ist es, der mich durch seinen Heiligen Geist ausstattet. Er stattet mich, er stattet dich aus mit allem, was wir brauchen, um diesen geistlichen Kampf zu führen. Und in Vers 13 heißt es: Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt. Am Tag des Unheils widerstehen könnte genauer heißen, am Tag des Unheils fähig gemacht werden, zu widerstehen. In der Übersetzung, die ich jetzt benutze, ist das eine Wort noch nicht mal mit übersetzt. Aber es geht darum, dass er uns fähig macht. Also ist eine passive Form. Er ist es, der aktiv ist. Wir werden fähig gemacht, zu widerstehen. Nun, im Glauben sind wir keineswegs nur passive Zuschauer. Das heißt, legt die Waffenrüstung Gottes an. Das zum Beispiel ist aktiv. Aber wir sollen erkennen, dass wir nicht allein gelassen werden. Er stattet uns aus. Er gibt uns das, was wir brauchen. Der Heilige Geist Gottes ist die Quelle unserer Kraft. Und diese Kraft befähigt uns, gegen die schlimmsten Angriffe des Feindes standzuhalten. Aber wir müssen es lernen, richtig zu kämpfen. Und das bringt mich zu einem weiteren Vers, den ich heranziehen möchte. In dem Vers 18 sagt Paulus: Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Das Gebet wird mit keinem Teil der Ausrüstung eines Soldaten verglichen. Aber das Gebet, das ist eigentlich unsere Geheimwaffe. Leider bleibt diese Geheimwaffe häufig viel zu geheim. Es ist so eine Sache mit dem Gebet, was, ich denke, uns immer wieder mal zu schaffen macht. Gerade in unserer Zeit haben wir Dinge gern gegliedert, geklärt. Wir wollen wissen, wie sie funktionieren. Nehmen wir das Coronavirus zum Beispiel, also SARS-CoV-2. Wir wollen dieses Virus besser verstehen, wie es von Mensch zu Mensch übertragen wird, was für Auswirkungen hat es im Körper. Und vor allem, wie können wir die Krankheit behandeln und wie können wir eine Immunisierung erreichen, einen Impfstoff bekommen, dass wir gegen diese Krankheit widerstandsfähig sein können. Nun, wir haben guten Grund, zuversichtlich zu sein, dass irgendwann im Laufe der Zeit, dass wir Antworten auf diese Fragen bekommen werden, dass wir es noch besser lernen können, wie wir die Ausbreitung des Virus unterbinden können und wie wir dann diese Krankheit, die dieses Virus hervorrufen kann, behandeln können. Auch wenn wir wissen, dass es noch eine Weile dauert, haben wir Grund zu glauben, dass wir irgendwann auf diese Antworten kommen werden. Seit Menschengedenken versuchen wir, eine solche Formel für das Gebet rauszukriegen. Wie oft müssen wir für etwas beten, dass wir endlich das Ergebnis bekommen, was wir wirklich haben wollen? Wie viele Personen sollen besser dafür beten? Wer sind die Personen, die den besseren Draht zu Gott haben, dass er vielleicht eher auf sie hört, dass wir sie bitten können, für uns zu beten, dass es effektiver wird? Was ist die richtige Wortwahl? Was ist die richtige Sprache? Meine, sollten wir alle Hebräisch lernen? Ist das Gottes eigentliche Sprache? Das versteht er besser. Und wenn wir in Hebräisch beten würden, würden wir eher das bekommen, was wir wollen? Menschen suchen immer noch. Man könnte sagen, nach einem Algorithmus, wie kann ich so beten, dass immer das rauskommt, was ich haben will? Fakt ist, wir können Gott nicht festlegen. Sein Handeln bleibt ganz sein Ding. Das nennen wir auch Souveränität. Aber was wir immer wieder erleben ist, dass wenn wir beten, Gott handelt. Ein Erzbischof aus England, William Temple, hat es mal so gesagt: Wenn ich bete, merke ich, dass es sehr viele Zufälle gibt. Aber wenn ich eine Weile nicht bete, gibt es weniger Zufälle. Natürlich redet er nicht wirklich von Zufällen. Er merkt, dass das Gebet etwas bewirkt, dass es etwas im geistlichen Raum in Bewegung setzt, dass das Gebet keineswegs umsonst ist. Aber wir können Gott nicht irgendwie festnageln. So funktioniert das Gebet. Und wenn wir das und das und das in der Reihenfolge, in der Lautstärke sagen, dann kommt dieses Ergebnis bei raus. So funktioniert das nicht. Das Gebet ist keine Formel. Das Gebet hat mit Beziehung zu tun. Und wir können keine Formel finden für unsere Beziehung. Wir müssen investieren. Wir müssen dabei sein. Und das Gebet passt auch genau dazu, dass wir uns stärken lassen. Wir beten zu unserem Gott und er gibt uns die Kraft, die wir brauchen. Es ist auch etwas, was in meiner Beobachtung in Ungnaden gefallen ist. Das ist die Praxis zu beten, auch wenn einem nicht danach ist. Wir betonen immer wieder, dass wir durch Gnade gerettet werden und nicht durch Werke. Wir wollen nicht, dass unser Glaube zu einem Zwang wird. Und grundsätzlich stimme ich dem alles zu. Das ist überhaupt nicht die Frage. Was wir aber nicht vergessen dürfen, was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, ist, es ist ein großer Unterschied zwischen Zwang und Disziplin. Disziplin ist das, was wir machen, weil wir wissen, dass etwas für uns gut ist, auch wenn es uns in dem Moment nicht begeistert. Disziplin ist, wenn wir joggen gehen, anstatt vor dem Fernseher abzuhängen. Disziplin ist, wenn wir uns für Obst entscheiden, anstatt Eis. Disziplin im Glauben ist nichts Schlechtes. Es ist etwas wirklich Gutes und Wichtiges für uns. Er ist ein Bestandteil, ein wesentlicher Bestandteil von dem, wozu Paulus uns in unserem Text auffordert, wenn er sagt: Zieht an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Über die nächsten Wochen wollen wir verschiedene Elemente der Ausrüstung betrachten, die Gott uns bietet. Aber das Gebet ist das, was unsere Herzen immer wieder auf Gott ausrichtet und die Wirksamkeit der restlichen Ausrüstung erheblich steigert. Amen.